Wissenswertes aus der chinesischen Medizin. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 18, wie alles begann. 30 Jahre ABZ Mitte. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin. Ich habe hier am ABZ Mitte studiert und habe inzwischen eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Und heute spreche ich mit den vier Gründern und Gründerinnen des ABZ Mitte. Das ist Dirk Behrein, Astrid Kratz, Sigrid Klein und Nils von Belo. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich mit meinen ehemaligen Dozentinnen und Dozenten diesen Podcast aufzeichnen darf. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Ja, wollt ihr mal kurz euch vorstellen, damit alle eure Stimme erkennen und wissen, wer ihr seid?
Mein Name ist Dirk Behrein und ich bin einer der Mitbegründer des ABZ Mitte.
Und der ehemalige Schulleiter.
Und der 30 Jahre lange Schulleiter, jawohl.
Mein Name ist Sigrid Klein. Ich gehöre auch zu den Mitbegründern. Und ich unterrichte immer noch und bin froh, dass ich von Anfang an hier mit dabei sein konnte.
Mein Name ist Astrid Kratz. Ich bin auch Mitbegründerin und habe lange die Lehrpraxis geleitet hier und bin aber jetzt seit 2 Jahren im Ruhestand.
Mein Name ist Nils von Belo. Ich bin das Küken der Runde und der Jüngste, unterrichte auch noch hier sehr, sehr gerne und bin super froh, dass wir so lange zusammengehalten haben und dieses Ding hier gewuppt haben.
Das ABZ Mitte wurde vor 30 Jahren gegründet. Wir haben es eben schon gehört, aber die Samen wurden schon viel früher gelegt, in den 80ern. Wie war das damals?
Ja, fange ich vielleicht mal an. 1983 habe ich die Heilpraktika-Ausbildung in Hochheim begonnen. Und da habe ich Astrid Kratz kennengelernt. Und wir beide wurden sozusagen für die chinesische Medizin begeistert von Wilfried Merz aus Fulda, der da den einführenden Unterricht unterrichtet hat. Und so haben wir auch relativ schnell eine Arbeitsgruppe gegründet, wo wir uns mit der chinesischen Medizin beschäftigt haben, sind öfter auch nach Fulda gefahren zu Wilfried Merz, waren dann zum ersten Mal in Rothenburg 1985 auf dem Campingplatz.
Das und war der TCM-Kongress Rothenburg.
Ja, ne? das war der TCM-Kongress Rothenburg, genau, danke Nils. Und waren total geflasht von der Atmosphäre und so viele TCMler kennenzulernen und super Kurse zu besuchen und waren dann 96 wieder da. Da war Tschernobyl, da war Tschernobyl und das war erst im Nachhinein erschreckend. Da haben wir das nur so halb mitgekriegt. Gut, so hat sich das erstmal entwickelt. Dann habe ich Ende der 90er Jahre Sigrid in München auf einem SMS-Kongress oder einem SMS-Seminar kennengelernt. Das war eine Ärztegesellschaft, die da Weiterbildungen ausgerichtet hat.
Das muss 89 gewesen sein.
Genau.
Ja. Also Ende der 80er Jahre letztendlich.
Ja,
noch
Ende
ein
der 80er Jahre war das. Ja. Und da haben wir festgestellt, wir wohnen ja beide Frankfurt und Offenbach. Und so haben wir dann auch Sigrid gleich zur Arbeitsgruppe mit Astrid gestoßen und die Frit Linde kam auch schnell dazu. Und wir haben gegenseitig unsere Skripte verteilt, wenn wir Seminare besucht haben. Also es war ein total offener und freundschaftlicher Austausch. Und ich habe dann seit 87 in Hochheim den Akupunkturunterricht, die Einführung unterrichtet, wo immer gefragt wurde, wo können wir was weitermachen? Und es gab in dieser Region nichts. Dann kam zu der Arbeitsgruppe Anfang der 90er, 92, kam ein junges Küken, wie er sich ja eben vorgestellt hat, der Nils dazu. Sehr beeindruckend, er war total begeistert und hat unserer Gruppe nochmal einen tollen Push gegeben. Und am meisten erinnere ich mich noch an ein kleines Gerät, ein Mac-Computer mit sage und schreibe 40 Megabyte Speicherkapazität. Ja, das ist heute unvorstellbar, wenn wir auf unseren Handys schon ein Gigabyte haben. Aber das war damals eben wirklich auch noch eine andere Zeit.
Wir waren ganz kurz echt noch technisch an der Spitze.
Ja, du besonders damals. Und Sigi und ich haben 1990 die erste Fortbildung bei Barbara Kirschbaum in chinesischer Arzneimitteltherapie gemacht. Und da eben auch die Barbara kennengelernt, die noch eine Rolle spielen wird bei der Gründung des ABZ Mitte. Und haben diese Ausbildung dann damals von Freiburg nach Offenbach verlegt in der Hälfte der Zeit. Und daraus ergab sich dann auch, dass ich ab 1991 Weiterbildungen hier in der Region geplant und durchgeführt habe als Arbeitskreis Mitte, zu dem mich damals Gerd Ohmstede überredet hatte. Der langjährige
Mitte der Arbeitsgemeinschaft,
der Arbeitsgemeinschaft für klassische Akupunktur, der sagte, hier, macht doch da einen Arbeitskreis und biet Weiterbildungen an. Sozusagen, das sind sozusagen die Samen, die dann mündeten in der Arbeitsgruppe mit Nils, Astrid, Sigi und ich. Und da stieß dann später Barbara Kirschbaum und Ulrich Kordes, der auch die Arzneimitteltherapie-Ausbildung gemacht hat, dazu. Und so begann sozusagen in 92, 93 die Diskussion, eine Ausbildung anzubieten.
Na, ich glaube, das, was Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir sowohl mit Sigi, die aus Leamington Spa, England, beeinflusst war. Ich kam vom International College of Oriental Medicine in East Grinstead in England und die Barbara war auch mal Schulleiterin, glaube ich, im International College of Oriental Medicine. Das heißt, wir waren sehr, sehr stark von den englischen Schulen geprägt. Und bevor wir unser ABZ gründen in England, gab es zu der damaligen Zeit eine ganz große Spaltung zwischen den fünf Wandlungsphasen-Leuten und Menschen, die fünf Wandlungsphasen gemacht haben, und den Zhang Fu. Und genau diese Spaltung wollten wir nicht.
Genau. Ja. Das, richtig, genau.
Das, was uns einfach auszeichnet, ja, dass wir sozusagen sehr eine große Toleranz immer ganz groß geschrieben haben und wir wollten genau das nicht. Wir wollten alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen damals und alles Wissen, was wir zur Verfügung standen damals, einbringen, um einen Gesamtkurs zu machen. Und so, das zieht sich ja bis heute durch, dass wir fünf Wandlungsphasen im ersten Jahr sehr stark pointiert haben und im zweiten Jahr eher Zhang Fu und acht Leitkriterien. Und von daher war das damals schon in der Gründung festgelegt.
Ja, ja. Da wollte ich jetzt auch was dazu sagen. Also wie Nils schon gesagt hat, habe ich meine Ausbildung in England gemacht, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bei T.A. Worsley. Und das war halt so richtig etwas dogmatisch schon in der Beziehung, dass er also der Meinung war, dass es nichts anderes gäbe als fünf Elemente. Und ich bin dann natürlich auch die drei Jahre auf fünf Elemente ausgebildet worden. Und soweit ich weiß, habe ich die fünf Elemente nach Deutschland gebracht.
Also, absolute Vorreiterin bist du.
Und denke ich auch, ich bin 84 nach Deutschland gekommen, wieder nach Frankfurt, wo ich auch aufgewachsen bin. Und da habe ich dann gleich die Praxis aufgemacht. Mein erster Patient war ein Amerikaner, der sonst nach Paris gefahren wäre, um die Fünf-Elemente-Akupunkturbehandlung zu bekommen. Ja. Und 86 habe ich dann zusammen mit Gabi Hock aus England, Oxford, fünf Wochenenden Fünf-Elemente in Berlin angeboten. Da war auch der geht um, steht ja dabei natürlich und der Peter aus Berlin und so weiter, ja. Und ich habe dann in Frankfurt auch immer wieder Fünf-Elemente-Kurse gegeben, also immer fünf Wochenenden angeboten und habe dann gemerkt, ich komme damit nicht weiter. Also die Leute, die bei mir teilgenommen haben, können mit fünf Elementen alleine keine Praxis aufmachen. Und das hat dann es hat mich dann sehr motiviert, mit Astrid, Dirk und Nils die Schule zu gründen, damit die eine vollständige Ausbildung bekommen, ne? Ja.
Astrid, wo hast du denn gelernt?
Ich habe, wie gesagt, Hochheim war das im Endeffekt dann, wo ich Dirk ja auch kennengelernt habe. Da war der Wilfried Merz, der halt viel uns auch begeistern konnte von der Akupunktur. Und durch die Arbeitskreise, ich habe dann nicht nochmal zusätzliche Ausbildungen gemacht, sondern habe die Weiterbildung quasi, die dann in Offenbach stattgefunden haben, besucht. Und so habe ich immer wieder, bin auch... Am Anfang sind wir auch viel rumgereist. Irgendwo, wo in Bochum irgendwie eine Weiterbildung war, waren wir dabei. Auch der Dirk wird sich erinnern, dass beim Guido Fisch, der damals in der Schweiz ein Büchlein rausgebracht hat über die Ernährungslehre der chinesischen Medizin. Also überall, wo es irgendwas gab, haben wir uns draufgestürzt. Es gab zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, leider noch keine gescheiten Bücher. Der Einzige, der ein Buch rausgebracht hat, das habe ich damals mir zum Geburtstag gewünscht, weil die so teuer auch waren, war der Porkert, Professor Porkert. Und der, das war das Erste in Deutschsprachig. Und der August Brotte hatte so ein kleines Heftchen rausgebracht. Mehr gab es noch nicht.
Und der Porkert hat die chinesische Sprache im Latein übersetzt,
genau,
was einfach eine großartige Idee war.
Ja, genau. Ja. Das hat uns auch nicht so gut gefallen. Ja.
Aber man muss auch dazu sagen, ich habe wirklich... jahrelang von den Skripten von der Astrid profitiert. Das hat uns auch immer ausgezeichnet. Wir waren immer sehr großzügig mit allen unseren Informationen und Astrid ist sensationell in der Art und Weise, wie sie Skripte führt und auch schreibt und auch ergänzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sicher 10 bis 15 Jahre meiner Ausbildungstätigkeit immer dadurch, ist immer möglich gemacht, dass ich immer ihre Skripte mit dazugezogen habe und davon gelernt habe, weil nichts lehrt einen besser, ja, als wenn man selber unterrichten muss. Genau. Nie lernst du eine Sache besser, als wenn du selber unterrichten
musst. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja.
Ja, das war ja auch letztlich meine Motivation, den Arbeitskreis Mitte anzubieten und hier Weiterbildung anzubieten, weil ich nicht immer durch die ganze Bundesrepublik fahren wollte, sondern habe gedacht, dann können wir die Leute uns doch hier einladen. Ja. Ich war dann nach Hochheim noch ein Jahr in Bochum, wo der August Bodde und Hans Giesen, die Mitgründer oder die Gründer der AGTCM sozusagen, eine Schule hatte. Und war dann auch in den 80er Jahren, hat Barbara Kirschbaum in der Gegend von Bochum ein Zhang-Fu-Seminar gehalten, was ich begeistert besucht habe und da Helmut Magel kennengelernt habe, der später das ABZ West gegründet hat und auch der Schule und uns sehr verbunden war und ist. Also es wuchs so langsam eine Community, die eine gute Grundlage war, mit der wir dann 1993 das ABZ Mitte gründen konnten.
Ja, das ist interessant, weil wenn ich euch jetzt so zuhöre, gab es eigentlich nicht so viele Orte, an denen man damals schon chinesische Medizin lernen konnte. Ihr hattet euch das alles irgendwie zusammengeklaubt, ne?
So in kann man das sagen, ja. In Deutschland gab es das ganz einfach noch nicht. Es gab im Endeffekt in den 50er hat es angefangen, ne, wo es mal der Brotte eigentlich so einen Arbeitskreis einer Heilpraktikerschaft gegründet hatte. Ne? Das war
die AGTCM, ihre Wurzeln.
Und
dann,
genau.
Und in den 80er Jahren war Berlin Ende der 80er, genau, glaube ich, Berlin, haben die sich gegründet. Ja. Hamburg.
Also da war England und überhaupt angelsächsische Länder waren im Grunde uns voraus. Ja. Ja, also es gab ja diese 5 Schulen in England. In Amerika konnte man es auch studieren schon. Da gab es schon richtige Universitäten auch. In Australien wurde auch schon angefangen, solche Ausbildungen zu machen. In Deutschland war das war im Grunde Brachland, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, es gab ein paar ganz gute Akupunkteure, die haben aber meistens, so wie du, Dirk, auch in Heilpraktikerschulen ausgebildet. Ja. Also mein Lehrer war Herr Werner im Josef-Angerer-Schule in München, aber das war auch ein Hempenschüler. Der hat auch bei dem Pulsdiagnose gelernt. Und dann kam Giovanni Matroccia, das besucht die Foundations von Giovanni Matroccia. Die kamen raus, als ich in England angefangen habe, 89 zu lernen im International College of Alchemists. Da ist er rausgekommen und der hat letztendlich alles revolutioniert, muss man ehrlicherweise sagen, mit diesem Buch. Weil plötzlich, das war so wie, meiner Meinung nach, so wie die Bibelübersetzung von Luther. Auf einmal gab es Wissen, chinesisches Wissen, was für alle lesbar und auch verständlich war. Ja, weil der Hampton, Entschuldigung, so toll das Buch ist, aber es war nicht zu verstehen, weil er hatte die großartige Idee, chinesische Medizin in Latein zu übersetzen, was ich auch heute noch für sehr fragwürdig halte, weil es letztendlich nicht dazu geführt hat, dass alle davon profitieren. Und Machocha hat es so ausgedrückt, dass man es verstehen konnte.
Ja. Aber der Porcat hat Bücher rausgegeben, die sehr fundiert die Geschichte der chinesischen Medizin dargestellt hat, auch die Physiologie und Pathologie der Substanzen. Man musste sich dadurch dieses lateinische Wirrwarr etwas kämpfen, aber das war fundiert.
Super fundiert.
War auch eine Inspiration, auch wenn es nicht so viel zur Praxis dann beigetragen hat.
Ja, aber da war der Machocha einfach sozusagen wirklich, und der hat dann auch, es war auch die Zeit, und wir waren zeitlich genau an der richtigen Zeit, weil es genau der Punkt war, wo chinesische Medizin wie so eine Flutwelle, es war parallel zu den Entwicklungen der Grünen, es war parallel zur Anti-AKW, die AKW war schon ein bisschen früher, aber es war die ganze Gesellschaft hat sich verändert und wir sind auf dieser Welle gesurft letztendlich. Ja,
ich habe ja auch in Frankfurt, wie gesagt, die schon Kurse angeboten und dann kamen schon ziemlich viele Leute, die wollten einfach auch mehr wissen. Und das war sicherlich auch ein Anstoß dazu, eben was zu machen, was größer ist.
Ja, und wir haben ja wann haben wir den ersten Kurs gemacht?
Januar 94.
Und wir ich weiß gar nicht mehr, haben wir Werbung gemacht? Ich weiß, dass wir einen Flyer hatten, diesen grünen, aber wie viele Teilnehmer hatten wir im
Arzt? 30 waren es, glaube ich.
Also wir hatten einen vollen Kurs, das Bedürfnis danach war riesig.
Ja, das war auch durch den Unterricht, den ich hatte in Hochheim, da waren immer viele Schüler, die sagen, ja, wo können wir was machen? Ich sage, ja, wartet noch mal ein Jahr, zwei Jahre, wir sind da was am Ausbaldowern. Und als wir das angeboten haben, war der Kurs sofort voll. Und wir sind immer mit dem Motto angetreten, wir probieren das mal. Wir hatten Räume in Offenbach-Bieber im Gemeindezentrum angemietet. Wir probieren das mal. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Wir haben unsere Praxen. Wir wollten uns nie abhängig machen von der Schule, sondern das war unsere Leidenschaft. Aber wenn es nicht geklappt hätte, wäre es schade gewesen.
Wir sind 30 Jahre später hier.
30 Jahre später sitzen wir hier.
Wir sind immer noch in der Bibliothek, wo irgendwie uns, ich weiß nicht, hunderte von Büchern anlachen über chinesische Medizin.
Ja. Also insofern war das Rekrutieren von Schülern in den ersten 10 Jahren, würde ich sagen, überhaupt kein Problem.
Aber können wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Also ihr habt jetzt gesagt, es gab viele günstige Bedingungen, ihr seid auf eine Welle aufgesprungen, aber was war denn dann so der Zünder? Also irgendwann muss man ja sagen, ich will jetzt eine Schule gründen und ihr habt die ja dann an die AGTCM auch angebunden, was nicht so einfach war. Würdest du da vielleicht noch mal drüber?
Wir haben 92 mit unseren Diskussionen angefangen und dann haben wir gesagt, okay, Zielpunkt ist 94 der erste Kurs. Und waren dann 1993 auf dem TCM-Kongress in Rothenburg und haben den Antrag gestellt, dass wir als Kooperationsschule von der AGTCM anerkannt waren. Die anderen Schulen, Andreas Noll damals, Udo Lorenzen, haben uns da auch unterstützt drin. Und der Vorstand der AGTCM war da etwas zögerlich damals, noch eine Schule. Bringt das der Markt her? Wird die AGTCM da irgendwie wirtschaftlich mit reingezogen? Haben wir ihnen ja auch gleich gesagt, wir wollen da nichts von der AGTCM und wir sind ein eigenständiger Verein. Und so ist es dann letztlich auch befürwortet worden. Wir haben die Helen Blom, die damals AGTCM-Vorsitzende war, auch überzeugen können mit unserem Konzept. Und mit unserer Begeisterung und mit unserem Teamgedanken. Wir haben wie ein Fels in Rothenburg gestanden sozusagen.
Und hinterher Walzer getanzt.
Und das durchgestanden und haben dann gefeiert. Ja, wir waren dann schon auch froh, weil wir wollten an eine größere Community angebunden sein und nicht unser eigenes Süppchen kochen sozusagen.
Und was auch interessant für mich ist, als Fünf-Elemente-Frau sozusagen, ist, dass wir dann die Mitte gegründet haben. Ne? Und die hat ja noch gefehlt. Ne? Wir hatten die vier Himmelsrichtungen, aber das fünfte Element hat gefehlt. Genau. Und es ist auch interessant, dass bis heute das fünfte Element meiner Erfahrung nach das stabilste geblieben ist. Ja? Also das ist ja sehr ungewöhnlich, dass wir hier zu viert als Gründer noch zusammensitzen.
Ja, ja.
Und, also das
und uns doch anlachen.
Ja, miteinander lachen, übereinander lachen. Und für mich war das immer klar, dass ich unterrichten will. Also für mich war das von... Und ich kann mich relativ genau erinnern, dass wir hier um die Ecke uns in deiner Praxis damals, die du mit der
Annegret
zusammen damals hattest, und ich weiß noch genau, wie wir uns getroffen haben, und ich war erstmal begeistert, überhaupt Menschen zu treffen, die auch chinesische Medizin machten. Es gab es in Frankfurt damals, es gab ja auch kein Internet und nichts. Ja. Du konntest in gelben Seiten lesen, ob jemand Akupunktur macht, ja, und das war's. Ja, und ich war einfach so begeistert, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und für mich war das ganz klar, ich möchte unterrichten. Und es war, also als ihr die Idee damals aufgenommen habt, es war für mich sonnenklar, das ist das, was ich will. Ja, neben der Praxis letztendlich mit anderen Menschen gemeinsam das weitergeben, wovon ich hundertprozentig begeistert war. Damals war das ja alles auch noch nicht so unten, so unkritisch beobachtet. Ja? Also ich erinnere mich noch an Zeitartikel damals, Aufhänger, dass Akupunktur nichts anderes als Placebo ist und dass das größte...
Ist heute noch so.
Ja, also es gab auf der einen Seite gab es diese Bewegung und auf der anderen Seite gab es schon auch sehr viel Widerstand. Aber und es war für mich klar, ich möchte das auch weitergeben und unterrichten. Ja, aus der heutigen Sicht würde ich immer sagen, ziemlich mutig. Ich war ziemlich jung damals. Wow. Und wie wenig ich gewusst habe damals. Ja, das ist schon klar. Aber okay, es war immer ein bisschen mehr als die Schüler. Und das hat dann gereicht.
Ja, ja, und ich denke, Barbara Kirschbaum, die hat uns da auch einfach massiv unterstützt und hat uns auch, was die Inhalte betrifft, da begleitet und hat auch in den ersten Jahren Unterrichte übernommen, die wir uns damals gar nicht zugetraut haben. Ja, und so sind wir langsam dann auch mit der Unterstützung von Barbara in den Unterricht und in die chinesische Medizin noch mal ganz anders reingewachsen. Ja, und ich habe nie mehr gelernt, außer bei meinen Patienten vielleicht, aber nie mehr gelernt als durchs Unterrichten. Ja, und es macht mir immer noch große Freude und gleichzeitig bin ich immer noch aufgeregt vorher, aber das gehört halt dazu.
Und die Curricula waren, glaube ich, sehr stark beeinflusst von deinen Ausbildungen, ne? Aus Wesley, glaube ich, erinnere mich, dass wir das auch hatten.
Ja.
Und das ICOM, also das International College of Oriental Medicine. Wir haben uns sehr, sehr stark an diesen beiden Curriculas orientiert.
Eine gute Kombination. Und für mich war es dann auch, total spannend, über die letzten 30 Jahre so viele andere Themen zu unterrichten als fünf Elemente, einschließlich Shanghan Lun, was ja eigentlich ein Kräuterwerk ist. Und ich stimme dir da total zu. Also ich habe noch nie so viel gelernt wie durch das Unterrichten. Und dann auch mit eurer Hilfe, als vor allem Dirk, der kam dann immer zu mir aufs Land, wo ich damals gewohnt habe, und hat mich unterstützt. Und wir haben dann zusammen überlegt, wie ich das unterrichte oder wie er was unterrichtet. Und also wir haben uns da wirklich sehr unterstützt gegenseitig. Und ich habe von Dirks Skripten immer profitiert, als ich in der Schweiz die 8 Jahre unterrichtet habe. Da habe ich nämlich alles unterrichten müssen.
Ja, es war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit damals. Ja,
und wir haben auch privat unglaublich viel, ich weiß nicht, wir haben zusammen mit den Familien Fahrten gemacht und Gefeste gefeiert. Und also das war auch, das hat unser Leben, also mein Leben hat die Schule maßgeblich bestimmt. Und gut, war dann auch ein Sprungbrett. Bin dann irgendwann Vorsitzender der AGTCM geworden. Aber Verwurzelung ist immer, meine Heimat ist immer das ABZ.
Aber das war ja auch schon 12, 14 Jahre später sozusagen.
Ja, ich würde da gleich nochmal darüber sprechen, wenn es um die internationalen Verbindungen kommt. Aber nochmal zu den Curricula, weil ihr da kurz jetzt drüber gesprochen habt. Also ihr habt erstmal euer eigenes gemacht, aber später gab es ja dann auch verbindliche Curricula für alle Partnerschulen der AGTCM und auch eine verbindliche Prüfungsordnung. Das ist ja schon was sehr Besonderes, ne? Oder wisst ihr, ob es das auch irgendwo anders gibt?
Das glaube ich nicht, aber ich meine, die gibt es, weil wir sie, ehrlich gesagt, Dirk vor allem sehr stark und Helmut Magel, wir sie erstellt haben. Also letztendlich sind diese Curriculas, die auch von der AGTCM dann maßgeblich von den ABZs und auch von den anderen ABZs, aber in der Gemeinschaftsarbeit entstanden. Und wir haben da maßgeblichen Anteil mit gehabt.
Ja, ja, ich meine, als wir das ABZ Mitte gegründet haben, gab es keine Curricula. Mhm. Ja, das heißt, wir waren da relativ frei in dem, was wir, wie wir den Unterricht gestalten wollten. Aber natürlich, Nils, Siggi, ihr wart ja an Schulen, Barbara kam auch aus England. Wir haben uns auch mit Berlin da mal deren Lehrplan angeschaut. Ja, insofern haben wir dann schon da was sehr Solides auf die Beine gestellt. Und das erste Curriculum, was offiziell für alle Schulen galt, kam 1999. Das war das erste Curriculum, was durch die Ausbildungszentren damals und mit der AGTCM von ihr abgesegnet sozusagen, das war das erste verbindliche Curriculum, was dann auch erst 2014 überarbeitet wurde und auch nochmal professionalisiert wurde. Zusammen mit einer Ausbildungsordnung und Prüfungsordnung, also sozusagen alles etwas festgelegter bei aller Freiheit, die den einzelnen Schulen dabei auch noch blieb.
Das heißt, wir haben das eigentlich mitgeprägt. Also das ist der Weg geht sozusagen andersrum. Wir haben es mitentwickelt. Ja, letztendlich haben wir, das hat natürlich auch, davon haben wir auch profitiert. Und es ist ja auch so, dass wir immer noch heute, immer noch jedes Mal, wenn wir Dozententreffen haben, was wir zweimal im Jahr haben, große Dozententreffen, wir überarbeiten dieses Curriculum auch ständig. Das ist ständig letztendlich unter dem Auge, passt das heute noch? Wie sind Abläufe? Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren nochmal die 5 Wandlungsphasen nochmal gestärkt haben, sowohl in der Lehrpraxis als auch in der Art und Weise, wie sie unterrichtet werden etc. Das heißt, das Curriculum ist auch ein lebendiges Gebilde. Also das ist nicht wie so in Stein gemeißelt. Klar sind Grundlagen drin, aber es ist ein lebendiges Gebilde und entspricht auch unserer Lebendigkeit, würde ich immer sagen. Ja? Auch wie wir, letztendlich sind ja die Lehrer, die heute unterrichten, viele von uns, die meisten sind Ex-Schüler von uns. Ja,
ja. Alle sind Ex-Schüler von uns. Ja, das war auch immer irgendwie wichtig, dass... Und es war uns auch immer wichtig, dass es irgendwie eine Teamarbeit ist. Ja? Ja. Also es muss in irgendeiner Weise stimmig sein. Auch wenn wir viel gestritten haben, aber trotzdem ist es so, dass wir immer geschaut haben, dass wir irgendwie uns einigen konnten. Genau. Ja? Das hat uns auch ausgemacht. Ja? Ja. Über die Jahre hin, dass es wirklich immer insgesamt das Team war, eine wichtige Position in dieser Schule immer.
Absolut. Ja? Astrid, wo du schon mal dabei bist. 1999 war ja auch die Gründung der Lehrpraxis und du hast da eine wesentliche Rolle gespielt. Erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr gesagt habt, ihr wollt eine Lehrpraxis haben.
Naja, also wie ich mich erinnere, war es so, dass durch das Curriculum auch von den anderen Schulen nochmal darüber gesprochen worden ist, mit einer Lehrpraxis einzurichten. Und anfänglich hatten wir ja nur die Räume im dritten Stock und dann haben wir erstmal angefangen, das so mal einen Tag, also einen kompletten Tag, das einzurichten, um überhaupt mal zu sehen, wie man das am besten hinkriegt. Und irgendwann hatten wir ja dann auch die im ersten Stock neue Büroräume und auch Praxisräume, die wir dann nochmal angemietet haben und konnten dann wirklich auch anfangen mit einer Lehrpraxis, sodass wir auch einen Flyer erstellt haben, dass Patienten quasi kommen konnten, die weniger bezahlt haben für die Behandlung. Und wir den Schülern das quasi zeigen konnten, wie wir am Patienten arbeiten.
Und das ist unglaublich wichtig. Also ich weiß noch, dass wir in der Heilpraktikerausbildung immer darüber geklagt haben, dass es so wenig praktische Anteile gibt. Und als ich im zweiten Jahr nur Beisitzerin war, war ich schon unglaublich aufgeregt. Ich hatte ja eigentlich nichts zu tun. Ich durfte mal den Puls füllen, aber so mit echten Patienten. Ja, das ist schon, also es ist ein
ja, das großer Schritt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt so für mich gewesen, weil uns hat das gefehlt in der Ausbildung. Also wir hatten niemanden, den man zugucken konnte. Die Heilpraktiker haben sich zu unserer Zeit, als wir angefangen haben, auch immer schwer getan, Assistenten zu nehmen. Die hatten immer Angst, wir könnten was abgucken oder sonst was. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Und wenn man jemand gefunden hat, waren wir heilfroh. Also von daher war mir am Anfang ganz wichtig, dass wir diese Arbeitsgruppe auch hatten, dass wir ganz einfach uns austauschen konnten. Du, ich habe jetzt das und das genadelt, kannst du mal gucken, habe ich da was richtig gemacht? Es war ja keiner da, der uns im Endeffekt kontrolliert hat. Das war in der Lehrpraxis halt super, ja, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das schon nicht hatten, aber wir ja auch aus der Nähkästchen plaudern können, was Praxis angeht, ist es eigentlich optimal, dass man auch 2 Jahre mitläuft. Ne? Also erstmal nur guckt und dann beim dritten Jahr dann auch verantwortlich war für den Patienten, fand ich eine ganz großartige Einrichtung.
Ja. Ja, kann ich nur bestätigen.
Und das ist für die Schüler eine große Herausforderung auch, zeitlich gesehen.
Ja, das stimmt, ja.
Und also ich, bei meiner Ausbildung war es so, dass man ab dem 2. Jahr mitgelaufen hat, und zwar jede Woche. Also das war auch eine Vollzeitausbildung. Und ich erinnere mich, für mich war das, ich glaube, also wenn man das Level von Akupunktur anguckt, was damals möglich war, war das mit heute nicht zu vergleichen. Also ich würde sagen, unsere Schüler leben, lernen, haben doppelt so viel Information oder dreimal so viel Information, als wir das damals bekommen haben. Aber der Level an Praxis, den ich in dieser Schule erhalten habe, hat mich unglaublich sicher gemacht. Ich bin rausgekommen aus dieser Ausbildung und wusste, ich bin nach Frankfurt gezogen, ich habe die Praxis aufgemacht und habe das Schild rausgehängt und wusste, ich konnte behandeln. Ja. Einfach, weil ich einfach so viel Sicherheit dadurch erreicht habe, dass ich das selber gemacht hatte. Und das ist einfach, das ist das, was wir unseren Schülern auch mitgeben wollen. Wir möchten, dass sie rauskommen und das Gefühl haben, sie können damit Patienten therapieren. Das heißt, die Patienten kommen rein und sie können am Schluss Akupunktur nadeln. Ja, das ist einfach eines unserer wichtigsten Ziele und dazu gehört die Praxis. Ja, und wir würden das super gerne mehr machen, aber das ist eine Frage für die Schüler, weil es einfach unheimlich schwierig ist, auch für Züle, weil wir eine berufsbegleitende Ausbildung sind, diese Zeit auch zur Verfügung zu stellen für die Schüler. Es ist auch immer eine Frage des Preises, weil Lehrpraxis ist nichts, was sich wirklich von alleine finanziert. Aber wir haben versucht, so einen Mittelweg zu finden und es ist das, was unsere Schule, unsere Ausbildung auch ausmacht an Qualität, weil die Schüler kommen hier raus und können es bis zum gewissen Grad.
Ja, ja, und vielleicht sollte man noch erwähnen, dass wir auch so eine gewisse Teilung hatten in der Lehrpraxis oder bis heute noch, dass also sowohl 5 Elemente Akupunktur als auch TCM unterrichtet wird und dass die eben beides mitbekommen. Nachdem wir ja auch so einen gewissen Schwerpunkt von den 5 Elementen haben in unserer Schule. Ja, und ich finde es immer ganz toll, also gerade so im Frankfurter Raum, wenn ich dann sage, ach ja, du könntest dann vielleicht zu mir zur Behandlung kommen. Ich habe schon jemanden sehr Gutes und das ist dann immer ein Schüler von uns oder eine Schülerin. Und dann freue ich mich immer total, also so nach 30 Jahren jetzt, wenn so viele Leute wirklich eine gute Praxis haben.
Und natürlich ist es auch so, wenn Patienten zu mir kommen, die sich das nicht leisten können, kann ich immer sagen, dann geh bitte ins Ambulatorium oder in die Lehrpraxis vom Ausbildungszentrum Mitte. Da ist es preislich nicht ganz so hochpreisig. Da musst du halt damit leben, dass Schüler dich mitbehandeln, aber du kriegst eine extrem gute Behandlung, dir wird sehr viel Zeit geschenkt und das ist für Menschen auch praktisch. Ja? Und es ist für mich auch praktisch, weil ich das dadurch sozusagen abgeben kann. Ja.
Ja. Also wenn ich euch so zuhöre, dann habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr hier Pionierarbeit geleistet habt bei dem Etablieren der chinesischen Medizin als Ausbildungsweg in Deutschland, muss man echt sagen. Und das ist erst 30 Jahre her, das erfüllt mich mit Staunen, weil als ich angefangen habe im T-Kurs, habe ich gedacht, naja, das gibt es schon ewig. Ne? Und dann hat irgendwann mal Nils erwähnt, ja damals, als ich studiert habe, gab es noch keinen Machocha. Und dann denke ich, wie kann man ohne Machocha chinesische Medizin lernen?
Also die chinesische Medizin hat sich in den letzten 30 Jahren wirklich in Deutschland, im Westen, auch im Westen, in Europa, in einer unfassbaren Art und Weise vergrößert. Und ich finde, gerade bei den Büchern sieht man das. Also deswegen ist die Frage so gut. Ja, wir hatten den Hempen, wir hatten die Machocha, das war's. Wenn ich jetzt heute auf unsere Bibliothek gucke, wo wir hier drin sitzen, da stehen 3 Billigregale vollgestopft mit Büchern. Und eigentlich haben wir nicht genug Platz, um alle Bücher reinzustellen. Auch auf im TCM-Kongress Rothenburg, der Bücherstand, wo es früher irgendwie 3 Bücher gab. Heutzutage stehen da unendliche Billis und da sind nur die aktuellen Geschichten drin. Also mit dem Wissen hat sich auch die Schülerzahl vergrößert, die Schulzahlen haben sich vergrößert. Das war eine Riesenwelle. Ist ein bisschen wieder zusammengeschlossen, muss man auch sagen. Der Peak der Welle ist überstanden und im Augenblick ist es so eine Konsolidierungsphase, was wir auch an den Ausbildungszentren in Deutschland sehen, was wir auch in den Ausbildungszentren in England sehen, was wir auch in den Ausbildungszentren in Amerika sehen.
Viele haben zugemacht.
Ja.
Das
ist einfach, das heißt, die ganz große Welle ist jetzt vorbei, aber das macht nichts. Es gibt so eine Konsolidierungsphase auf einem sehr hohen Niveau und heutzutage kannst du so viel über chinesische Medizin lesen, recherchieren, forschen. Es gibt Studienangebote etc. Also das ist großartig und wir haben ja auch versucht, einen Bachelorstudiengang zu etablieren. Das hat nicht geklappt, da war das Angebot war zu teuer, was auch immer. Es war auch zu schwierig, aber letztendlich sind wir heutzutage, was wir unterrichten, ist meiner Meinung nach knapp am Universitätsniveau dran. Und das Einzige, was wir nicht in der großen Art und Weise machen, ist Forschung. Dafür ist die AGTCM zuständig. Da bist du ja auch für zuständig, Anne, das weißt du ja. Das ist sozusagen dein Stil. Aber letztendlich sind wir wirklich die Grundlage und auch unsere Schule die Grundlage, wie wir uns dahin entwickelt haben.
Jetzt ist immer die Frage, manchmal rufen mich Patienten an, zum Glück nur noch selten, die fragen, haben Sie das in China gelernt? Ne? Also die Frage nach der Anbindung an China, wie man in China Akupunktur oder überhaupt chinesische Medizin praktiziert, war das eigentlich auch für euch ein Grund, dass ihr nach China gereist seid mehrfach?
Also natürlich ist unsere Anbindung an China sehr stark auch der AGTCM geschuldet, weil die Verbindung nach Chengdu geht über die AGTCM, Gerd Ohmstede.
Ja, ich war dabei.
Du warst dabei, ich weiß es. 1988, die ersten China-Reisen.
Bei der Gründung.
Unser Verhältnis zu China ist natürlich nicht ganz unkritisch, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt ein ganz großes Problem, wenn man asiatische Menschen in eine, die damit groß geworden, mit der chinesischen Medizin groß geworden sind, wenn man die in die Ausbildung, die Grundausbildung mit integriert. Die Grundausbildung ist damit verbunden, dass es eine Zeit des Umdenkens ist. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen, das eigene Paradigma zu verlassen und in ein anderes Paradigma einzusteigen. Und dieser Prozess ist schwierig und herausfordernd. Ja, was wir bei unseren Schülern auch immer im zweiten Ausbildungsjahr merken, da findet das besonders statt. Wir alle, die wir im Westen groß geworden sind, haben diesen Prozess auch gemacht. Das heißt, wir können die Fragen, die daraus sich ergeben, mitverfolgen. Jemand, der diesen Prozess nicht gemacht hat, für den ist das schwierig nachzuvollziehen. Das heißt, für die Grundausbildung sind chinesische Dozenten oder japanische Dozenten oder koreanische Dozenten nicht ganz so sinnvoll. Die sind dann richtig sinnvoll, wenn es um qualifizierte Weiterbildungen gibt. Gleichzeitig muss man auch sagen, China war, als ihr nach Chengdu gefahren habt, das war noch sehr nah dran an der Kulturrevolution. Das hat mit dem China von heute nichts zu tun gehabt. Also die Leute sind alle noch im Einheitslook rumgelaufen und mit dem Fahrrad gefahren. Und
absolut, so. Und die chinesische Medizin, also so wie sie ausgeübt wurde, die haben 20 Punkte vielleicht genommen. Ja. Das waren noch so die sogenannten Barfußärzte, die unter Mao Zedong ausgebildet wurden. Die wirklich intellektuellen und gebildeten Ärzte durften nicht praktizieren. Die mussten dann Schuster werden oder weiß ich was. Und wir hatten auch Ärzte in Chengdu, die also offensichtlich sehr unter der Kulturrevolution gelitten haben, mit Ticks und Angstzuständen und weiß ich was. Also man hat das noch sehr stark gespürt. Ne?
Ja, in China selber war chinesische Medizin einfach auch...
auch irgendwo erstmal unterdrückt worden, unter Mao. Und die großen Meister, die ja auch über die der Volker Scheidt ja auch geschrieben hat, die kamen dann erst so ganz langsam aus der Versenkung wieder raus. Ne? Und einer davon war eben auch...
Der Dr. Wang.
Ja, erzähl doch mal von Dr. Wang.
Vielleicht noch. Also ich wollte schon nach Chengdu Mitte der 90er Jahre um das einfach mal in den Krankenhäusern zu erleben. Ja, und würde das auch jedem Schüler empfehlen, einfach mal hinzugehen. Ja, das ist eine andere Art des Arbeitens. Ja, so
Größenordnung. Ich meine, die Universität hat, ich weiß nicht, 30, 40, 50.000 Schüler.
Ja, da werden Schlaganfälle dann schulmedizinisch und gleichzeitig mit chinesischer Akupunktur und Kräutern behandelt. Ja, das ist schon beeindruckend. Und das Setting in Chengdu ist natürlich, was man hier überhaupt nicht machen könnte, wenn da ein Patient kommt und da stehen 6 Familienangehörige dahinter und mit großen Ohren und was erzählt, das ist fast sowas wie eine Familientherapie noch, die da gleichzeitig durchgeführt wird, ja. Und dann sitzen da eben 15 Patienten im Raum und alle sitzen mit Nadeln da.
Und Moxa.
Und Moxa. Und ja, das ist faszinierend zu sehen und auch wie schnell die zur Diagnose kommen, die chinesischen Ärzte. Ja, das, da kann man sich auch einzelne Stücke von lernen. Ja, aber das ist überhaupt nicht übertragbar auf die hiesige Situation, wie wir hier Patienten behandeln und was die Patienten auch von uns erwarten. Ja, also von daher finde ich das faszinierend und kann nur jedem empfehlen, das mal zu erleben.
Das ist auch von der Größenordnung einfach ganz anders. Ich meine, die Universität in Chengdu, ich glaube, inzwischen haben sie über 100.000 Studenten, nur für TCM. Genau. Das ist so vergleichbar mit der Universität Frankfurt, ja, von der Größenordnung her. Ja. Das ist mit uns null zu vergleichen. Und dadurch ist auch, da ist sehr viel mehr, unfassbar viel mehr Geld steckt da drin. Der chinesische Staat steckt da natürlich auch drin. Und die Art und Weise, wie da behandelt wird, ist einfach, da ist sehr viel mehr integriert ins westliche Leben in einer Großstadt. Chengdu hat 12 Millionen Einwohner, 15 Millionen Einwohner, die sich in den letzten 20 Jahren so verändert hat, dass Menschen, die dort gewohnt haben, die 5 Jahre später wieder hinkommen, gesagt haben, wir haben uns hier verlaufen. Ja, das sind Größenordnungen, die können wir uns nicht vorstellen. Und daher denke ich auch diesen kulturellen Übersprung zu machen, auch dafür halte ich einen Besuch von Chengdu für sinnvoll. Ob das fachlich nun so interessant ist, da habe ich schon meine Fragezeichen. Ich glaube, da gibt es bei uns im ABZ spannendere Weiterbildungen, die man besuchen kann, um sich auch fachlich gut weiterzubilden. Aber das Setting, die Art und Weise, wie man chinesische Medizin machen kann, das anzuschauen, halte ich für ganz sehr, sehr spannend.
Ja, auch schon mal zu sehen, wie mit, auch schon damals dort zu sehen, dass schon auch mit ganz wenigen Sachen, also ich erinnere mich noch, dass die mit irgendwelchen Tassen dann geschröpft haben, ne? Also ne, so irgendwelche oder ne, also wirklich so eine Marmeladeglas oder sonst was. Oder bei der Augenärzte wurde, die halt nicht so große Räume haben, die haben sich dann halt mit Spiegeln irgendwo geholfen, indem sie ganz einfach einen Spiegel und die mussten dann quasi lesen, sodass dieser Abstand auch der richtige ist, wenn sie irgendwie jetzt schauen wollten, ob sie weniger lesen können. Und so weiter. Also mit primitiven Sachen eben auch was Gutes zu erreichen. Ja? Also die wussten noch, wie man sich irgendwie helfen kann, ja? Mit allen möglichen Sachen, wenn das jetzt unbedingt sein muss, wenn ich jetzt kein sauberes Schröpfglas hier habe. Ja? Was auch so die Hygiene anging, ist auch von uns Seite.
Hygiene.
Muss man natürlich dort auch sagen. Also dann wurde, das hat mich echt, ich meine, ich komme aus der medizinischen Richtung, schulmedizinischen Richtung, wo ich dann gesehen habe, dass sie dann aus dem Steri die Nadeln genommen haben und haben sie sortiert mit der Hand. Dann denke ich dann immer, okay.
Also und auch das ist. Das geht nicht, auch.
Aber das geht auch, ja. Also das ist so, ne, so der Unterschied auch mal, dass da eben auch nichts passiert in dem Sinne. Ja, die haben bestimmt keinen Abszess gesetzt oder so. Ne?
Und
das war schon interessant, ja.
Und wir sind halt auch alle, haben alle uns für chinesische Medizin interessiert, weil wir uns ja auch für diese Kultur interessiert haben. Das muss man auch mal sagen, dass das ein großer Grund ist, warum wir alle dann auch gemeinsam nach China gereist sind. Mhm. Weil bei aller Kritik, bei allem kritischen Auseinandersetzungen mit dem Land China, es ist eben auch ein fantastisches Land. Also es ist auch, also sowohl gesellschaftlich vom Städtebau, auch vom Land, von der Landschaft, es ist einfach unfassbar schön, groß, beeindruckend, manchmal auch abstoßend. Das Essen ist grandios, ja. Also das können wir uns gar nicht vorstellen, wie gut man in China essen kann.
Das haben wir auch.
Und von daher war unser Interesse, ist ja auch ein persönliches, also es ist nicht nur die chinesische Medizin, sondern auch die chinesische Kultur, das chinesische Denken, was ja überraschenderweise, finde ich, immer für uns gar nicht so vertreten ist, wenn man in China ist. Das finde ich ja immer ganz spannend. Wir sind, glaube ich, eher die Träger im Westen des alten chinesischen Denkens als die Chinesen selber. Aber das ist sozusagen eine kulturelle Aneignung und eine kulturelle Form der Übertragung, die halt durch die Kulturrevolution wurde ja alles zerstört. Ja, und das hat dann in Taiwan und in Japan weitergelebt. Und wir wissen das auch von alten Schriften. Also das Huangdi Neijing Suwen, was wir heutzutage benutzen, ist im 13. Jahrhundert aus China, aus Japan reimportiert worden. China hat es immer wieder diese Zeiten des Bildersturms gegeben. Aber für uns ist China eben auch die Wurzel von dem, was wir hier machen. Und sich damit auseinanderzusetzen, gehört zu unseren Freuden.
Ja, zu dem passt noch, ich erinnere mich, in der Mitte der 90er Jahre hat die Huang, die Managerin, die in Chengdu die Auslandsreisen sozusagen koordiniert hat, die hat in so einem internen Kreis, hat die mal gesagt, sagt sie, es könnte sein in Zukunft, dass ihr im Ausland die traditionelle chinesische Medizin eher hochhaltet als wir in China, ja, weil da doch viele Angriffe und ja, auch vieles platt gemacht worden ist und ihr da eher das weiterentwickelt in dem Sinne, wie es bei uns gegründet worden ist. Ja.
Das ist auch, also ich weiß nicht, ob wir es weiter, aber wir halten bestimmte Traditionen. Also der Volker zum Beispiel, Volker Scheidt, über die alten Traditionen, der Peter Firebrace, Elisabeth Rochard de la Vallée, zusammen mit Father La. Also viele Übersetzungen und solche Geschichten wurden im Westen gemacht. Und ich würde schon auch sagen, dass wir in einer gewissen Art und Weise im Westen die Flamme der chinesischen Medizin weitergetragen haben, als sie in China selber gerade erstickt wurde. Ja, für die Chinesen, ich glaube, wenn du die chinesische offizielle Seite würden, die würden das nie natürlich zugeben. Aber ich glaube, wenn man das realistisch von außen betrachtet, ist das so. Und viele Entwicklungen und viel Forschung in der chinesischen Medizin heutzutage wird auch im Westen gemacht. Also nicht nur bei uns in Europa, sondern in Amerika, in England und auch in Australien wird viel, viel geforscht. Wir dürfen auch die japanische Akupunktur nicht verwenden, wir dürfen die koreanische Akupunktur nicht vergessen. Also da gibt es einfach unglaublich viel inzwischen, was sich aber auch über unser Netzwerk über die Jahre entwickelt hat. Ja, die Kontakte dahin, das Wahrnehmen, dass es das gibt, das ist alles sozusagen in den letzten 30 Jahren geschehen.
Also ich würde gerne über internationale Netzwerke nochmal einen eigenen Punkt machen, aber zu der China-Reise gehört ja auch, dass es einen Rückbesuch gegeben hat von Dr. Wang. Wie kam es denn dazu?
Also der Dr. Wang, wir kamen zu Dr. Wang über das Buch von Jason Robertson und Dr. Wang. Ja, das kam Ende der 90er Jahre, kam das raus, auf Englisch erst nur. Und das fand ich großartig und habe den Jason Robertson angemailt, ob er nicht mal ein Seminar bei uns geben könnte. Ja, und da hat er gleich gesagt, der Dr. Wang würde wahnsinnig gerne mal in Europa unterrichten. Ja, und so ist der Workshop 2010 mit Dr. Wang und Jason Robertson hier zustande gekommen. Und was für uns auch ein Highlight war, weil da kamen Leute aus Frankreich, Südamerika, die auch den Dr. Wang hören wollten. Und ja, der Dr. Wang hat uns begeistert und der war auch von uns begeistert, dass er uns eingeladen hat, doch mal zu ihm in die Klinik zu kommen. Und so ist der Kontakt entstanden und wir sind dann mit 10 Dozenten, die da Interesse hatten, sind wir 2011 nach Beijing gefahren und haben 14 Tage mit Dr. Wang vormittags Theorieunterricht gehabt. Und nachmittags in seiner Klinik beobachtet, wie er Patienten behandelt hat. Ja, und das ist ein großartiger Altarzt der chinesischen Medizin, der mit nichts hinterm Berg gehalten hat, alles Wissen was er zur Verfügung hatte und auch Fragen und seine Zweifel hat er mit uns geteilt. Und ja, ich fand das eine großartige Erfahrung, eine andere nochmal als jetzt in Chengdu im Krankenhaus mit einer Persönlichkeit wie Dr. Wang 14 Tage lernen zu dürfen. Ja, und das noch im Team, was uns als Team natürlich auch noch mal extrem bereichert hat, auch die Diskussion darüber und das gemeinsam Erlebte.
Und das entspricht ja auch mehr der früheren Art der chinesischen Medizin und der Weitergabe der chinesischen Medizin, was ja sehr stark auf Familien bezogen, sehr stark auf Persönlichkeiten bezogen. Im Grunde sind wir nicht nur Pioniere für Deutschland, sondern wir sind auch Pioniere der Art der Vermittlung. Also früher wurde es eigentlich immer von Persönlichkeit zu Persönlichkeit. Und dass es so ein Team gibt, wie wir es haben, das hat es vorher eigentlich in der chinesischen Medizin nicht wirklich in der Historie wirklich gegeben. Auch die Schulen in England waren eigentlich sehr persönlichkeitsbezogen.
Ja, also unsere auf jeden Fall.
Ja, unsere auch, also Worsley. Und auch das waren sehr, sehr starke Persönlichkeiten, die auch sehr stark Dozenten gezogen haben und sehr stark das. Und erst im Laufe der Zeit ist das International College of Foreign Medicine dazu entstanden, dass es auch ein Team gab und auch Machtverteilung. Und wir waren eine der ersten großen Schulen, die wirklich auch aus diesem Teamgedanken und aus dieser singulären Familientradition ausgeschert sind, sondern gesagt haben, es gibt ein allgemeines Wissen über chinesische Medizin, was unglaublich vielfältig ist und wir uns konzentrieren auf die Dinge, die wir können und die wir auch bei uns in der Praxis erfahren und ausprobieren und haben dann mit Dr. Wang sozusagen jemand dazu bekommen, der eine Form von Familientradition und eine Form der chinesischen Medizin betreibt, die wir in dieser Art und Weise noch nicht bei uns getroffen. Und diese Tradition haben wir auch weitergeführt, ja, mit dem Arno Vers-Lois, heute mit der Nadine Sech, Andrew Nugent Head, der bei uns unterrichtet. Also sind alles Menschen, die letztendlich aus bestimmten Traditionen gekommen sind und uns aber als Ganzes letztendlich bereichern, weil wir sozusagen das Wissen und das Wissensfeld immer weiter vergrößern, ja.
Ich meine, wir konnten ja auch keine Tradition weitergeben, weil wir gar keine hatten. Ja? Also insofern waren wir auch darauf angewiesen, uns als Team zu finden. Insbesondere bei uns gab es keinen Leader in dem Sinne, der die Sachen vorgegeben hat und gesagt, unterrichtet so wie ich oder gar nicht. Genau, es gab keinen Guru, die wollen wir auch nicht. Und insofern waren wir darauf angewiesen, das im Team zu entwickeln und uns gemeinsam immer wieder in Diskussionen auch weiterzuentwickeln, ja, was ein Glück für mich auf jeden Fall war und ich glaube für uns alle war.
Ich glaube auch für die Schüler. Ja. Es ist nie gut, wenn es eine sehr starke Persönlichkeit gibt, die sagt, ihr müsst das alle so machen wie ich und der dann von allen angehimmelt wird.
Genau.
Das war nie unser Interesse und wir verwehren uns.
Aber wir finden euch natürlich schon alle toll. Also.
Das ist ja auch richtig so, Anne. Also.
Sind halt dann 16 Gurus. Genau.
Wobei man schon sagen muss, es gab natürlich schon einen Leader, aber der war nicht ein Leader von inhaltlicher Art, sondern der Art und Weise, wie es geführt hat. Das war der Dirk. Also der zentrale Baustein und der zentrale Baustein des Erfolgs des ABZs mit ist auf jeden Fall Dirk.
Absolut. Da,
ja, ohne absolut. Sein Stamina und sein Durchhaltevermögen und seine Struktur und die Art und Weise, wie er auch schwierige Dozenten, auch schwierige Weiterbildungsdozenten mit eingebunden hat, ist Dirk wirklich der zentrale Mensch gewesen und wir würden hier nicht sitzen, wenn Dirk nicht da gewesen ist.
Also danke. Ich kann das gut annehmen inzwischen, ja. Aber dazu gehört auch, dass ein Vorstand oder jemand wie ich das Ganze nicht machen kann, wenn das Team nicht letztlich auch immer hinter einem steht und auch in schwierigen Entscheidungen, die vielleicht auch manchmal nicht immer alle super toll fanden, letztlich hinter einem gestanden hat. Ja, insofern ist es ja ein Glücksfall, der sicher auch erarbeitet worden ist, aber es hat sich gut gefügt.
Also in unserem Wochenende zum Holzelement, das hatte ich bei dir, Sigi, da hast du Leber- und Gallenblase erklärt und hast gesagt...
Fritlinde. Holz hat immer die Fritlinde gemacht.
Okay. Ja. Hast du nicht gesagt, die sind vegan und dann...
Das habe ich immer gesagt.
Das hast du gesagt, ja. Ne? Erzähl das doch mal, was damit gemeint ist. Ne?
Also ich sage immer, also wenn ich über das Holz spreche, habe ich gesagt, wir sind ja auch hier im ABZ sehr gut vertreten. Und in China gibt es so einen Ausdruck, der heißt Gandan. Jemand hat Gandan. Das heißt, jemand hat Leber und Gallenblase. Und dann frage ich immer, wer denkt ihr, ist die Leber und wer denkt ihr, ist die Gallenblase? Und dann sagen alle, natürlich, der Dirk ist die Leber, der Planer und die Gallenblase, der Entscheider ist der Nils. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, und die sind beide laut und das passt doch.
Bis zum gewissen Grad stimmt das auch.
So, du hast dir das gemerkt?
Das habe ich mir gemerkt.
Aber ich bin eher so der Inspirator und das bin ich auch, bleibe ich auch weiterhin. Also deswegen stimmt das für mich auch. Aber die Grundlage und das war immer der Dirk.
Ja,
die also Planung. Alles, was mit Planung und was, ja, auch dieses, und aber auch die Lehrpraxis und auch die 5 Wandlungsphasen hätte ohne Astrid und Dirk, ohne Astrid und ohne Sigi hätte es das nicht gegeben. Also letztendlich ist die Basis war immer unsere gemeinsame Zusammenarbeit und ich finde, du, Astrid, hast dich unfassbar eingesetzt und das war auch Teil des unausgesprochenen, nicht so stark ausgesprochenen Lobes an dich. Und ich denke, das ist einfach wichtig auch zu sehen, wir haben es irgendwie geschafft, unsere Eigenschaften, die wir haben, ja, unsere verschiedenen Eigenschaften wirklich miteinander unglaublich gut zu verschmelzen und es auszuhalten, dass der andere es anders macht. Mhm. Das auszuhalten, dass der andere anders ist. Und das war unser Glück. Ich würde mal sagen, das ist immer unsere Superpower, ja. Dieses gemeinsame Aushalten, jeder ist anders, aber jeder bringt was ein und keiner braucht es, dass er sein Ego jetzt so beweihräuchert. Ich habe es ein bisschen gebraucht, aber ich bin dann in die AGTCM gegangen und habe es dann da gemacht. Das war, ja, ich habe es mir woanders geholt sozusagen und das war super, weil das war für mich perfekt, aber für das ABZ Mitte war die Art und Weise und die Struktur, wir haben unfassbar viel Glück gehabt. Und auch viel dran gearbeitet. Wir haben uns auch echt...
Wir haben uns schon auch sehr engagiert. Ja, das ist ja nicht so, dass
sehr viel Zeit,
ja. Zeit investiert, die woanders halt auch manchmal gefehlt hat.
Na klar.
Ja, und trotzdem war es immer eine Wichtigkeit, eben zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns unbedingt mal treffen. Damals gab es kein Zoom, also musste man nach Offenbach fahren. Mhm. Und wenn du dann 1,5 Stunden gebraucht hast, dann hast du halt 1,5 Stunden gebraucht, ja. Also ich denke, das ist schon eine Wichtigkeit gewesen, ja. Oder wie oft wir uns vom Vorstand getroffen haben, als Rosi und ich noch mit im Vorstand waren und so. Das war schon, ja.
Waren auch nicht nur die Mitgründer, da sind jetzt auch andere noch nachgewachsen. Ja, ich meine, Mitte 2000, wo die Rosi Heini in den Vorstand kam, die hat da noch mal ganz viele Ideen mit reingebracht. Ja, die Katrin Purucker war im Vorstand lange Zeit, 6 Jahre. Also da gab es dann auch andere, die nachgewachsen sind, die mit mir und uns zusammen das ABZ Mitte entwickelt haben.
Naja, und auch, dass wir es jetzt weitergegeben haben. Ja, genau. Wir sind zwar alle noch am Unterrichten, du glaube ich nicht mehr, Astrid, nee. Ne? Aber wir gehören alle noch zu dem Dozententeam, aber letztendlich haben wir dann auch irgendwann alle die Macht abgegeben. Wir sind so ein bisschen die grauen Eminenzen im Hintergrund, die immer ein bisschen schräg angeguckt werden, ob wir damit auch einverstanden sind, was da gerade läuft. Natürlich, aber das ist ja auch okay, es ist ja auch unser Baby. Also letztendlich, aber trotzdem ist es uns auch gelungen, Macht abzugeben. Keiner von uns hat sich an der Macht festgehalten und wie du sagst, es sind unendliche ehrenamtliche Stunden. Ja, in einer unglaublichen großen Art und Weise. Und ich weiß, Dirk und ich, wir haben, und ich weiß das von euch auch, wir haben jahrzehntelang, wenn wir uns getroffen haben, immer über das ABZ oder über die bestimmten Themen gesprochen. Dirk war auch zusammen mit mir im Vorstand der AGTCM. Also chinesische Medizin, die Weiterentwicklung der chinesischen Medizin, die Weiterentwicklung des ABZs hat uns Tag und Nacht letztendlich beschäftigt, muss man ehrlich sagen. Es war unser Lebensinhalt, ganz klar. Und diese, so wie du das gesagt hast, Astrid, diesen Einsatz, der ja unbeschrieben, der fehlt mir heute natürlich in meinen Rentenzahlungen, ganz klar, das ist so, aber das war für mich persönlich so wichtig. Ja, und auch meine persönliche Entwicklung so unfassbar wichtig. Und diese Freundschaften, dass wir hier zusammensitzen können und uns echt, wenn wir zusammen sind, haben wir echt viel Spaß, muss man aber. Das basiert auf dieser Arbeit und auf dieser Lust auch der Arbeit, sich zu engagieren.
Ja, ich finde, das vermittelt sich auch im Geist der Schule. Also ich habe einen großen Unterschied gemerkt, als ich von der Heilpraktikerschule kam und dann hier war. Da hatte ich das Gefühl, ich bin da in der Familie. Also die interessieren sich auch für mich, wie es mir geht, weil die Ausbildung ja auch mit jedem was macht. Ne? Man verändert sich ja dabei. Und das geht nicht, wenn die Dozenten nicht auch ein Auge auf einen haben. Ne? Also auch in der Lehrpraxis natürlich. Ne? Also da ist ja ganz, ganz viel auch Konfrontation mit den eigenen Schwächen und Stärken und dass ihr das gut abfangen könnt. Also das hilft ja dann auch, Selbstvertrauen zu fassen.
Ja, und ich meine, das ist für uns und für mich auch immer ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn dann Schüler, die vor einem oder vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren hier die Ausbildung gemacht haben, zu Weiterbildungen kommen und man begrüßt sich und man freut sich, sich zu sehen. Und ja, und die
ich weiß meistens den Namen nicht mehr.
Ja. Das passiert mir auch, aber das Gesicht erkenne ich meistens.
Ich weiß genau,
das ist
super.
Ja, und das ist so in die Richtung, wie du sagst, so eine Familie, die spiegeln uns ja auch, dass sie sich freuen, wieder hierher zu kommen. Und ja, das ist ein guter Geist, der uns begleitet hat und den wir auch geschaffen haben, sozusagen.
Und also ich fühle mich auch immer für meine Ex-Schüler und meine Schüler in einer bestimmten Art und Weise verantwortlich. Also ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wir einen neuen Kurs anfangen, weil es Menschen gibt, die sich unserem Vertrauen, uns unser Vertrauen schenken. Und Ex-Schüler und Schüler bleiben immer ganz, auch wenn ich ihren Namen nicht mehr weiß, aber sie bleiben in meinem Herzen und sie bleiben auch, ist unsere Ausgangsposition immer, wenn es Fragen gibt in irgendeiner Form, die man nicht selber lösen kann, wir bleiben Ansprechpartner. Unsere E-Mails und unsere Telefonleitungen bleiben immer offen, weil dieses Verhältnis Lehrer-Schüler bleibt und alle, die hier in engagiert sind, auch der neue Vorstand, das sind alles unsere Ex-Schüler, das sind unsere, das ist jetzt ein bisschen über Kinder, also es sind unsere Nachkommen, die, wo ich immer mit großen Augen da stehe und denke mir, wow, das ist aus denen geworden, ja, wie toll, wie wunderbar, wie schön. Und ich von meiner Seite sage das auch den Schülern immer, wenn wir Supervision haben und so, wenn es was braucht, wir.
Ist sowas fast wie eine Ahnenreihe.
Genau.
Gebildet hat, ja. Und was ja sehr chinesisch ist, ja, sozusagen.
Es ist immer wichtig zu sagen, welcher Kurs war.
Genau.
F-Kurs, also war ich ganz am Anfang oder B-Kurs und dies. Ne?
So. Ja. Ja, und ich meine, jemand wie Birgit Ziegler, die ja in der AGTCM jetzt gerade aus dem Vorstand ausgeschieden ist und lange den Vorstand mitgeprägt hat, war im A-Kurs unsere Ausbildung. Ja, also auch da gibt es eine enge Verbindung zwischen AGTCM und ABZ Mitte. Du warst im Vorstand, ich war lange 7 Jahre für die Schulen im Vorstand der AGTCM. Also die AGTCM war und ist schon auch noch ein wichtiger Ankerpunkt als bundesweite Community und weltweit, gerade mit dem TCM-Kongress Rothenburg.
Also das wollte ich euch nochmal fragen, inwieweit ist eigentlich auch der Kontakt zur AGTCM für die Internationalisierung hier dieser Schule mitverantwortlich? Du hast eben erzählt, du hast Jason Robertson angemeldet oder gab es da noch keine E-Mail? Also du hast ihn auf jeden Fall direkt kontaktiert.
Naja, also 2008 hatten wir schon E-Mails oder 2009.
Gerade so.
schon länger. Okay. Ja. Also, und ja, da kam das Buch raus und da habe ich ihn kontaktiert, aber auch auf dem TCM-Kongress, wo internationale Dozenten kommen, ist ein wichtiger Inspirations- und Rekrutierungspool, den wir Schulen auch nutzen, ja, aber nicht ausschließlich, weil von denen, die dann herkommen, kriegt man auch wieder Ideen, wen man einladen könnte, und man muss eben immer sozusagen am Puls der Zeit sein, was ist gerade interessant und entwickelt sich. Und da
Naja, da ist ja der Gerd Umstede auch immer ein Mr. Rothenburg letztendlich, der lange den TCM-Kongress Rothenburg geleitet hat, wirklich ein Hort des Netzwerkes. Und die AGTCM ist Teil unseres Netzwerks, beziehungsweise auch hier haben wir sehr viel, man sieht das am Curriculum alles, wir haben sehr viel gestaltet, auch die AGTCM und die Internationalisierung. Und als ich erster Vorsitzender war, haben wir wirklich den Kongress von einem kleinen mittelständischen Kongress von 600 Teilnehmern auf 1300 Teilnehmern hochgepowert mit aus 20 bis 25 Ländern. Und unsere Idee war immer, dass wir uns als Teil einer internationalen Community sehen. Das war immer schon klar, weil wir natürlich chinesische Medizin machen. Wir können ja nicht chinesische Medizin machen und sagen, ja, wir sind deutsch. Also das wäre hirnverbrannt. Wir sehen uns als Teil einer internationalen Community. Sigi hat in England gelernt, ich habe in England gelernt. Wir sind stark beeinflusst aus der angelsächsischen Welt. Ich finde, wir haben uns immer, und die englische Sprache war auch immer Teil der Dozentensprache, wir haben sehr viele Dozenten aus dem englischen Sprache, wurde immer übersetzt. Ja, mein Anfang war Übersetzungsarbeit. Wir empfinden uns als Teil einer internationalen Community. Ja, ich habe zusammen mit anderen Kollegen die ETCMA gegründet, also die europäische TCM-Organisation. Ich finde nicht, dass man chinesische Medizin machen kann und nicht international sein.
Ja, es geht ja um Vielfalt, ja. Richtig. International wie auch innerhalb der chinesischen Medizin, die Vielfalt der Wege der chinesischen Medizin auch, ja, und Einflüsse, ob das japanische Akupunktur, ob das Shanghanlun, ob das fünf Wandlungsphasen, Zangfu, Himmelsstämme und Erdenzweige, ja, wir haben immer versucht, alle Aspekte in ihrer Vielfalt hier auch in der Schule, in den Weiterbildungen abzubilden und in der Akupunkturausbildung die Grundlagen dafür zu legen, ja, ohne jetzt zu sehr in alles Spezifische zu gehen. Und das ist, glaube ich, gut angekommen und ist auch unser Motto in Zukunft und auch gerade in der heutigen gesellschaftlichen Situation ist das Wort Vielfalt ja ein sehr wichtiges, wofür wir auf jeden Fall auf allen Ebenen stehen wollen.
Um das jetzt ein bisschen abzurunden, hätte ich abschließend für euch zwei Fragen. Ihr könnt beide beantworten oder auch nur eine. Die eine ist, welches Erlebnis aus den letzten 30 Jahren hat euch besonders geprägt oder war euch besonders wichtig? Oder welche Vision habt ihr für die Zukunft des ABZ Mitte? Und dann möchte ich von jedem was hören.
Also, dann fange ich mal an. Also, für mich ist unvergessen unser Gründungsmeeting, als es erst mal in diese Arbeitsgruppe kam. Wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, und Dirk hat mir das sehr oft auch gespiegelt, wie sehr meine innere Unruhe und mein innerer Impuls von dieser Gruppe aufgefangen wurde und auch gerichtet wurde. Und aus der heutigen Sicht ist es klar, wie sehr daraus sozusagen diese Kraft auch mitgenommen wurde, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich glaube, aus meinen Ideen wäre nie was geworden, wenn ich nicht dahin gekommen wäre, wo ich hingekommen bin. Ganz klar. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass es uns gelingt, noch mehr gelingt, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, die es ja in Deutschland gibt, anzusprechen. Also wir sind schon auch am Überlegen, wie können wir letztendlich Menschen mit Migrationshintergrund etc. Und wir sitzen in Offenbach, ich glaube 30% der Einwohner in Offenbach haben Migrationshintergrund. Wie können wir es noch mehr schaffen, Menschen aus diesen Lebenswirklichkeiten auch zur chinesischen Medizin zu bringen, weil ich glaube, sie brauchen sie genauso wie alle anderen. Und das wäre so mein Blick in die Zukunft. Und das Wichtigste für mich ist, dass wir so flexibel und so tolerant bleiben, wie wir bisher waren. Das ist der Impetus, den ich immer wieder eingebe und wo ich ganz großen Wert drauf lege, auch in der Zukunft.
Kann nicht sagen, dass ich ein besonderes Erlebnis habe, was mir immer wahnsinnig gut gefallen hat, weil es auch immer sehr so unsere Stimmung war, wenn wir zusammen gefeiert haben. Also ist ganz, ich bin jetzt keine Partymaus, aber wie wir ganz einfach wunderschöne Feste auch miteinander verbringen können, das ist auch nicht überall so üblich, weil wir uns gefreut haben, uns zu sehen und die Schüler auch oft ein Abschlussfest hier gemacht haben. Da waren wir, glaube ich, alle sehr sprachlos, was sie alles aufgetischt haben, ja. Das war eigentlich immer so die Highlights, so jedes Jahr eigentlich. Und Zukunft hoffe ich, dass es weiterhin so gut läuft wie bisher und dass es immer genug Schüler gibt, dass der neue Vorstand sich nicht so viele Sorgen machen musste. Ich war hochbegeistert, wie die ganze Corona-Zeit gelaufen ist. Ich hätte keine ruhige Nacht gehabt, wenn ich im Vorstand gewesen wäre. Das hätte ich nicht überlebt.
Hatten wir auch nicht so richtig.
Von daher, das war schon, also Hut ab, kann ich nur sagen. Das habe ich auch schon ein paar Mal geäußert bei Susanne und Martin, weil das fand ich echt der Hammer, ja, dass das so wirklich so gut abgefangen worden ist. Ja, ich glaube, das war's von meiner Seite aus.
Ja, ich habe auch überlegt, also tatsächlich gehen dieses das wichtigste Ereignis für mich war tatsächlich die Gründung. Ja, dass wir da in Rothenburg waren, Dirk und ich, und uns da durchgesetzt haben und war ja auch nicht so, und dann Walzer getanzt haben. Und das Zweite war tatsächlich, als wir hier diese Räume gefunden haben. Da war für mich so klar, jetzt das hat jetzt eine solide Grundlage. Und das wird auch so bleiben. Also dieses Gefühl von so einer bleibenden, etwas so mit dabei sein zu können und die Ehre zu haben, dabei sein zu können, so was Bleibendes zu gründen. Und es ist für mich auch eine wichtige Basis in meinem Leben. Ja, ich habe diese, wenn ich in Rothenburg mal bin, ja, dann wirklich von allen Seiten kommen die ehemaligen Schüler und das ist so eine wie eine Familie für mich auch. Ja, und von daher war das, ja, also ich bin einfach stolz darauf, ja, hier mit dabei zu sein. Und für die Zukunft, ich weiß es nicht, also ich denke, ich habe großes Vertrauen auch in den Vorstand.
Absolut.
Und da wird bestimmt, es wird bestimmt Bewegungen geben. Ich habe jetzt auch mit einer Schülerin das nochmal besprochen, da in Richtung doch vielleicht Universität, Anschluss oder so, das kann sein, ja. Aber auf jeden Fall wird es Weiterentwicklung geben und ich bin froh, dass das jetzt jüngere Leute machen auch, finde ich auch gut, ja, die Kraft haben. Ich finde Silke auch ganz toll, wie sie dann auch international so viele Leute beibringt und ja, also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, ja.
Ja, ich habe auch überlegt, welches einzelne Ereignis. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die mir wichtig sind. Das eine ist auch in Rothenburg bei der Gründung und Antrag der Kooperationsschule und die Widerstände, wo ich noch so wahnsinnig dieses Gefühl spüre, wie sicher ich war. Ja, wie absolut sicher ich war, dieses Projekt durchzuhalten und durchzuziehen, egal welche Widerstände. Und dieses Sicherheitsgefühl beruhte auch auf dem Backup durch euch. Ja, aber dieses wahnsinnig sichere Gefühl, es kann kommen, was will, wir machen das, hat mich, glaube ich, die ganzen 30 Jahre noch mitgetragen. Ja, und ich bin einfach unheimlich dankbar, 30 Jahre Teil dieses Projekts gewesen zu sein, was mich auch extrem geprägt hat und auch entwickelt hat, ja, also meine Persönlichkeit sich entwickelt hat. Von daher ist es, glaube ich, etwas, was für mich gar nicht wegzudenken ist. Ich bin auch sehr glücklich drüber, dass es mir gelungen ist, nach 30 Jahren sozusagen die Schulleitung zu verlassen und dass die Verantwortung in den neuen Vorstand vollständig abzugeben. Das war ja auch eine längere Übergangszeit. Und Martin, Susanne und Silke machen das großartig. Ja, ich bin da ganz dankbar, das von etwas außerhalb betrachten zu können. Ja, wobei ich bin immer noch mit Weiterbildungsplanung ein bisschen involviert. Aber es ist toll, das in jüngere, begeisterte Hände zu legen, die das jetzt anders machen können und ihre Ideen verwirklichen können. Und ich und wir stehen als Backup da immer auch im Hintergrund zur Verfügung, wenn es gewünscht ist, aber mischen uns nicht ein. Ja, also insofern,
ja. Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen, ja. Von daher habe ich das Vertrauen, dass das weitergeht, ja, dass die neue Ideen entwickeln müssen und werden. Und ja, würde mich freuen. Und das ist auch so ein bisschen schon abgesprochen, wenn der neue Vorstand auch einen kleinen Podcast macht mit seinen Visionen. Insofern will ich gar nicht so viel Visionen jetzt vorgeben. Ich glaube, meine visionäre Kraft ist auch etwas erschöpft. Und da freue ich mich, dass ich das Gefühl habe, da gibt es andere Visionäre jetzt, die das für sich entwickeln können und wenn sie wünschen, mit mir und uns zusammen.
Naja, und das muss man auch nochmal sagen, das ist ja unsere Vision hier gewesen. Also wir haben das sicher nicht so vorhersehen. Also es übertrifft unsere Vision bei weitem.
Bei weitem.
Das muss man ganz klar sagen. Ja, also wir, wie Dirk das schon beschrieben hat, wir waren froh, dass das überhaupt irgendwie läuft. Ja, und als wir da im Gemeindezentrum angefangen haben, wir das Gefühl gehabt, okay, wir machen das jetzt mal so und sind aber auch immer mit der Möglichkeit zu gehen, dass das so groß wird und so haltig. Und das war uns nicht klar. Und ich bin selber immer noch überrascht, immer wieder, und denke mir so, wow, ja, so wie du gesagt hast, stolz.
Ja.
Bleibt eine gewisse Stolz, echt was auch erreicht und was zu geschaffen zu haben, was richtig bleibt.
Oh ja, ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Also wenn man in der Schulbank sitzt, weiß man ja gar nicht, was da alles an Effort dahinter steckt. Und ja, ich glaube, es ist jetzt auch ein wichtiges Dokument für die Zeitgeschichte der chinesischen Medizin in Deutschland, was wir gerade geschaffen haben. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir, Anne.